2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Guten Abend. Wir haben heute Samstag, den 16. Oktober. Es ist ungefähr 5 Stunden nach Abpfiff, was auch ein bisschen außergewöhnlich ist für so eine Aufnahme. Es ist ungefähr eine Stunde nach 19.10 Uhr und zur großen Ausnahme sitzen wir mal im wunderschönen Bordbistro der Deutschen Bahn. Sind Höhe Fulda, würde ich mal aktuell schätzen. Und ihr hört den Millanton nach dem Spiel. 1. FC Heidenheim gegen den Spitzenreiter, Liga-Primus, Tabellenführer, zukünftigen Herbstmeister. Nein, ich mache nur ein bisschen Spaß. Gegen den FC St. Pauli. Wir haben 2-4 in Heidenheim gewonnen. Nach großartiger Stimmung. Und wie ihr schon gehört habt, habe ich heute sogar 2 Gäste dabei. Ihr könnt euch ja mal kurz selbst vorstellen oder 1-2 Worte sagen.
Ja, es wird mal anfangen. Hi, ich bin Lydia. Ich hatte dieses Wochenende das wundervolle Vergnügen mit Mike, der sich gleich noch vorstellt, eine Reisegruppe bilden zu dürfen. Und da wir jetzt zusammen auf dem ICE auf der Rückfahrt sitzen, hatte ich mir einfach gedacht, nehme ich hier mal teil und rede ein bisschen über die Geschichten, die uns so die letzten 48 Stunden passiert sind und über das Spiel. Und genau, und sonst stehe ich auf der Gegengrade und würde dann gerne auch mal an unsere Reiseleitung für die Rückfahrt, die Geschichte werdet ihr gleich noch erfahren, an unsere Rückfahrt-Reiseleitung übergeben, an Mike.
Ja, moin. Ihr merkt schon, das wird die längste Folge ever, aber wir werden viel Spaß haben. Ja, ich gehöre auch zu Millanton und übergebe jetzt wieder an Bobby, der uns dann wahrscheinlich einmal durch das Spiel leiten wird.
Selbstverständlich. Wir sind überragend ins Spiel gestartet, lagen nach 4 Minuten direkt zurück. Mohr hatte getroffen. Dann
willst du das einmal auflisten oder wollen wir gleich über die einzelnen Szenen sprechen?
Ich würde einmal auflisten, dass wir wissen, wie das Spiel ausgegangen ist. Dann schnacken wir ein bisschen über An- und Abreise und was sonst noch so im Stadion war. Und dann würde ich nochmal drauf eingehen, wenn ihr damit d'accord seid.
Alles abständig. Gut, sag mir, wann ich was sagen soll. Und dann
ja, das kriegen wir. Ja, das ist bis zur Halbzeit nicht mehr passiert. Dann nach der Halbzeit 5 Tore in 5 Minuten. Ich glaube, Ditgen Burgstaller. Dann hat Ditgen nochmal nachgelegt zum 1-4. Kleindienst hat dann nochmal das 2-4 gemacht, kurz vor Ende. Und dann war auch schon Abpfiff und wir reisen mit 3 Punkten Vorsprung als Tabellenführer wieder aus Heidenheim ab. Aber die Abreise hat für alle nicht ganz so optimal geklappt, oder Mike?
Genau, machen wir vielleicht. Also wir sind ja eine Reisegruppe mit 48 Stunden, wie Lydia schon sagte. Wir waren gestern beim wunderschönen Spiel in Aschaffenburg gegen Bayreuth. Das war ein ganz fantastisches Ambiente und wir haben das Denkmal für die erste Fahrschule Deutschlands besichtigt. Braucht ihr nicht hingehen, lohnt sich nicht.
Vor allem, wir haben halt, also uns wurde erzählt, es gibt dieses Denkmal, weil in Aschaffenburg die erste Fahrschule gegründet wurde. Und wir haben lange darüber nachgedacht, wie dieses Denkmal wohl aussehen wird.
Ja.
Es hat unsere Erwartungen überhaupt nicht erfüllt. Es war einfach nur eine rechteckige Statue, die nichts ausgesagt hat. Deswegen, wenn ihr in Aschaffenburg seid, dieses Denkmal könnt ihr auslassen.
Tolle Altstadt, schönes Schloss, nachts beleuchtet, fantastisch, aber das Denkmal
ist nicht wichtig.
Ja, und dann sind wir heute nach Heidenheim, haben diesen fantastischen Sieg, über den wir gleich noch sprechen werden, gesehen. Und dann sind wir zurückgereist und es war so, dass man ungefähr eine Stunde nach Abpfiff den Regionalexpress kriegen muss, um noch irgendwie nach Hamburg einigermaßen sinnvoll zu kommen, in dem Zug, in dem wir jetzt sitzen. Diesen hätten wir auch problemlos erreicht mit dem Shuttle. Da hat man aber nur 7 Minuten Übergang in Aalen. Das war uns ein bisschen knapp. Und dann haben wir gesehen, im Shuttle schon, dass dieser Zug mindestens 40 Minuten Verspätung haben wird. Ich spule ein bisschen vor. Der Zug fiel dann am Ende ganz aus. Aber das
ist so häufig bei der Deutschen Bahn.
Genau, deswegen haben wir gesehen, es gibt einen um 16 Uhr. Wenn wir den erreichen, dann ist alles Chico. Sind mit dem Shuttle um 16 Uhr auch auf dem Parkplatz da angeritten gekommen, sind wie die Bescheuerten in den Zug gestürzt und dann haben wir diesen Zug bestiegen, dachten wir, aber blöderweise, es war ein anderer.
Ja, aber da waren wir sehr froh, dass wir Mike dabei hatten, weil er hat natürlich mitgedacht, okay, gut, der nächste Zug fällt aus, dieser Zug ist der falsche, aber wenn jetzt alle in Heidenheim sich Taxen suchen, kommen wir niemals rechtzeitig an, weil es wird so schnell nicht genug Taxen geben, dass alle nach Aalen kommen. Deswegen sind wir mit dem Zug in Richtung Ulm eine Station in die falsche Richtung gefahren, um dort natürlich am Bahnhof, weil wir waren da alleine, sofort ein Taxi zu bekommen, was uns nach Aalen gefahren hat. Und wir haben 4 Minuten vor Abfahrt des Zuges standen wir am Gleis. Also deswegen, also im Nachhinein war das alles geplant. So, du hast mitgedacht, so, das war von vornherein einfach super. Und ich muss auch nochmal sagen, ich muss diesen Namen erwähnen, aber nochmal vielen Dank an Schwuppdiwupp-Taxi, dass sie uns so rechtzeitig an den Bahnsteig gebracht haben.
Also der hat auch dafür gut Geld gekriegt, so ist es nicht, aber das war schon unser kurzer Herzinfarkt in dem Moment, als wir gemerkt haben, wir sitzen im Zug in die falsche Richtung. Also die Gesichter waren bestimmt ganz gut.
Also war es doch kein taktisches Manöver von dir, Mike?
Im Nachhinein natürlich, aber eigentlich nicht.
Das Problem war, wir haben ja auch Kieler drin sitzen, wie man hört. Ach, Bochumer. Ja. Ach, wir haben ja viele Engländer hier. Nein, aber es war tatsächlich so, also es war auch tricky, weil wir haben geguckt, der Zug, der eigentlich 16 Uhr gefahren wäre, war Gleis 2, der danach gefahren wäre, war Gleis 2 und auch der in die falsche Richtung war auch Gleis 2. Weswegen man dann irgendwann gesagt hat, okay, egal was passiert, sobald der Bus da ist, wir rennen zu Gleis 2 und steigen da in den Zug. Was doch alle getan haben, nur hat halt keiner mal auf die Anzeige geschaut.
Ja, ich hatte das Mike gerade schon mal erzählt, ich war mal in Kopenhagen mit Celtic Glasgow. Wir haben sich auch alle auf irgendeinem großen Platz getroffen, wie die Celtic-Leute das immer machen. Irgendwann relativ spät, die Leute aus Glasgow natürlich immer irgendwie eine Stunde vor Anpfiff erst, dann alle panisch Richtung U-Bahn gerannt, dem ersten hinterher. Erst ist in die U-Bahn eingestiegen, alle 1000 Mann hinterher und sind dann auch natürlich alle komplett in die falsche Richtung gefahren. Das fand ich auch.
Und ich habe mich noch kurz gewundert, warum die anderen Leute aus Hamburg nicht auch in dem Zug sind, aber ich dachte mir, ja gut, der nächste Zug kommt ja auch noch und vielleicht kaufen die noch ein oder holen sich irgendwas und fahren dann mit dem nächsten oder so. Aber das war schon, ja, ich glaube, der Fehler ist entstanden, als wir im Bus gesagt haben, egal was passiert, alle Gleis 2.
Ja.
Ich glaube, das war der große Fehler.
Aber Ende vom Lied, wir sitzen in diesem Zug und diverse andere Leute nicht, die auch hier hätten sitzen sollen, die dann irgendwann statt wie wir um kurz vor 11 in Hamburg wahrscheinlich um,
weiß kurz nicht, nach 0 Uhr.
Ich glaube, halb 1 oder so.
Ja, halb 1, genau. Ja. Ich fand's auch sehr amüsant, dass wir in Aalen am Gleis eine andere Reisegruppe aus Hamburg getroffen haben. Wir haben nur eine getroffen, alle anderen waren nicht da. Die halt auch einfach, die haben uns keinen Spruch gedrückt oder irgendwas, die haben uns einfach nur begrüßt mit und wie viel habt ihr fürs Taxi bezahlt? Das war sehr amüsant. Also von daher, aber wenn wir schon mal in Heidenheim gewinnen, du musst den Sieg ja auch bezahlen. Also es kann ja nicht alles glatt laufen. Irgendwas muss ja auch passieren. Und da passt das ja auch wieder ins Bild heute.
Ja, kommen wir zum Spiel. Das 1-0, du hast es im Zweifel ja besser gesehen als wir. Habt ihr beim AFM-Radio Videomaterial zu sehen?
Oder? Wir wollten sehr elegant über einen mitgebrachten Laptop Sky Go zum Laufen bringen. Sind grandios gescheitert. Und dann bei dem Tor, es war natürlich 70 Meter von uns entfernt und die Plätze sind auch relativ weit unten, aber auch noch Sitzplätze, so dass man die rechte hintere Ecke, wo es dann aus unserer Sicht war, so semi-gut überblicken konnte. Also so richtig konnten wir es live nicht sehen. Ich habe mir aber gerade noch, muss ich gestehen, noch kurz die Zusammenfassung angeguckt und konnte mir da das Schauspiel nochmal gut angucken, was da alles schiefgelaufen ist.
Und aus deiner Sicht darf Paccarada nicht passieren, oder?
Na, ist halt, also die Sache ist, also Heidenheim hat von der ersten Sekunde an Druck gemacht. Ich glaube, es war ein Abstoß und die stellen direkt mit beiden Stürmern, mit dem aus dem Mittelfeld, stellen direkt komplett dicht vorne. Spielen trotzdem hinten raus. So ist ja auch in Ordnung, machen wir immer so. Das ist ja unsere Art und Weise. So, dann wird der Ball zu Ziyech gespielt, der spielt zu Paccarada, so da ist das schon der erste Fehler, weil er halt genau ins Pressing reinspielt. Also Frank Schmidt hat ja auch mal so eine Dokumentation mitgemacht. Da war bei ihm auch immer die Ansage, wenn der Innenverteidiger zum Außenverteidiger spielt, Pressing-Signal, alle rennen rauf. So kriegt er den Pass unter Druck, so sieht natürlich so aus, hat er die Arschkarte, spielt ihn halt so blöd zurück. So, dann sehen Sie es und was hier im Tor auch nochmal blöd aus und dann ist es halt einfach passiert.
Also, ich glaube ja, Basil und Ziyech haben nicht miteinander geredet. Und wenn sie es getan haben, also wenn sie es nicht getan haben, ist es ein Fehler. Und wenn sie es getan haben, hat einer von beiden einen Fehler gemacht, weil sie brauchen da nicht beide hingehen. Und dadurch, eigentlich nimmt Basil Ziyech den Ball quasi vom Fuß. Ziyech hätte den ganz locker klären können, wenn Basil nicht hingeht. Wenn Basil aber hingeht, dann muss er den wahrscheinlich festhalten und darf ihn da nicht so wegflippern.
Ja. Ich kenne nur sozusagen eine Regel, die bei uns in der Kreisliga oder Verbandesliga oder inzwischen sogar Landesliga immer gepredigt wird. Immer der von hinten kommt oder zum Ball hat, der hat sozusagen das Recht oder die Aufgabe, den Ball wegzuschießen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es. Vasir kam ja aus dem Tor, da kam er eher so schräg von der Seite. Ich weiß nicht genau, wo Zias stand.
Ich glaube, der stand da und hat einfach auf den Ball gewartet. Das, ja.
Ja.
Aber ohne Fehler passieren keine Tore, ne?
Ja, also. Ja, ich glaube, unterm Strich einfach blöd gelaufen, aber auch gut gemacht von Heidenheim, hochgepresst. Wort belohnt, der Mut, also.
Ja.
Ja, ist dann so gelaufen.
Halbzeitfazit?
Ja, ich fand es sehr interessant. Irgendwie die ersten 15 Minuten haben wir uns echt überrannt und auch überrascht, weil also irgendwie 5-6 lange Bälle auf Busch auf der rechten Seite, was für einen Platz der hatte, wie er auch jedes Mal Hartl oder Paccarada überlaufen hat. Also ich glaube, da haben die uns auch, der Tim uns bestimmt mehr sagen zu können, aber auch taktisch überrascht in der Dreierkette, dass sie keinen richtigen rechten Flügel hat, sondern eher einen Zehner, der das Spiel noch weiter rüber verlagert hat und dann drüben noch mehr Platz war. Aber unterm Strich können wir, glaube ich, glücklich sein, dass wir nicht noch höher zur Pause hinten lagen. Oder wie wir es anders wahrgenommen oder die Stimmung im Westeblock.
Nee, ich habe das auch so wahrgenommen. Also ich kann halt wenig über Statistiken sagen oder wer wann wo angelaufen ist, weil das tatsächlich sowas ist, was ich im Block nicht mitbekomme. Aber ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, gerade so die ersten 30 Minuten, dass ich dachte, das ist jetzt mal wieder typisch, so kurz nach einer Länderspielpause, die Länderspielpausen tun uns meistens nicht gut, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist jetzt irgendwie nicht gerade das Team, was ich so die letzten Wochen so gefeiert habe. Das war so, also es war hinten einfach irgendwie nicht sicher, nach vorne nicht zwingend. Und irgendwie war das so ein Geplänkel und wieder unnötige Fehlpässe. Und irgendwie hatte ich zeitweise das Gefühl, dass wir da irgendwie gerade einen Fußball spielen, den ich eigentlich so nicht mehr sehen wollte. So, umso froher war ich natürlich, dass sich das dann geändert hat. Aber wirklich in der ersten Halbzeit hatte ich wirklich so Phasen, wo ich mir dachte, was ist denn heute los? Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Mike.
Ich kann ja kurz ein weiteres Mitglied unserer Reisegruppe zitieren. Roman, schönen Gruß, der nämlich zu mir in der Halbzeit sagte, ey, es ist doch scheiße, dass man unserem Team immer schon nach 2 Minuten ansieht, wie das Spiel ausgeht.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ja, es sieht heute genauso aus wie in Hannover. Die sind nicht so viel besser. Wir haben auch gut ins Spiel gefunden. Wir murmeln uns aber einen selber rein. Aber ich habe heute vielleicht noch ein bisschen Resthoffnung. Aber die hatte ich in Hannover auch, habe ich immer gesagt, zur Halbzeit. So. Von daher hatte ich mich gedanklich schon auf so ein 0-1 eingestellt. Und ja, wir haben uns dann nach den 2 ersten Türen kurz angeguckt und gesagt, ja, nee, läuft heute doch anders.
Ja, das war tatsächlich auch. Also ich habe auch halt gesagt, okay, es gibt jetzt irgendwie für mich 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wir kommen ganz anders aus der Halbzeit raus und drehen das Ding und hauen die weg. Möglichkeit 2, es bleibt einfach so.
Ja.
So. Und ich war sehr froh, dass es halt Ersteres geworden ist. So. Und gerade das nur mal kurz bei dem 2-1, ich weiß nicht, ob ich euch das heute fortgreife, aber ich fand es sehr interessant, bei dem 2-1 habe ich mich auch eben zu Roman und der anderen Begleitung umgedreht und habe gesagt, okay, krass, wenn du ein Spiel halt innerhalb kürzester Zeit so drehst, dann hast du vielleicht diese Saison was mit dem Aufstieg zu tun.
Das böse Wort.
Aber in diesem Moment, wo ich das Wort Aufstieg in den Mund nehme, fällt es 3-1. Nur mal kurz. Und ich glaube, das war ein bestätigtes Omen. Deswegen mal gucken, wie es so weitergeht.
Ja, bevor wir die Tore nochmal durchbringen, wie war denn grundsätzlich die Stimmung im Gästeblock? Weil man kriegt, also mit Kopfhörer kriegt man halt immer nicht so viel mit. Ich habe nur gesehen, dass der Stehbereich relativ voll war und die Sitzplätze auch, ich sag mal, ganz gut ausgelastet waren.
Also USP ist ja nicht als Gruppe angereist, so. Und das ist natürlich immer schon ein großer Unterschied zu anderen Spielen, was sich natürlich auch dadurch bemerkbar macht, dass das Vorsängerpodest, was Heidenheim ja löblicherweise hat, nicht besetzt wird und wenn es denn doch besetzt wird, dann von Leuten, die das vielleicht nicht machen sollten. Ja, Stimmung, ich fand's okay dafür, dass USP nicht da war.
Ja. So. Aber es war auch so, also das kann ich nur bestätigen. Also es gab schon auch gerade im Shuttle und so ein paar Leute, wo man sich denkt, okay, das war schon unangenehm. Und ich habe mich halt auch ein, zwei Mal im Block wirklich erwischt, dass ich mir dachte, okay, ich stehe hier gerade inmitten von ganz vielen Menschen, sehr eng gedrängt, ohne Maske und so, was ja auch nochmal ungewohnt ist, wo ich aber auch niemanden kenne, was halt so ganz anders ist, weil normalerweise, wenn man auswärts fährt, steht man halt mit seinen Leuten und wie die ganze andere organisierte Fanszene ist da. Das heißt, die Leute, die um einen rumstehen, die kennt man halt. Ne? Und es war halt schon teilweise ein bisschen unangenehm, weil ich manchmal das Gefühl habe, gerade so Spiele, die ein bisschen weiter weg sind von Hamburg und gerade die sehr weit im Süden sind, dass da halt auch Leute kommen, ist alles okay, wenn die kommen und alles gut, aber die sind manchmal halt sehr betrunken und dann sehr drüber und dann kommt es zu unangenehmen Situationen und so. Und, aber stimmungsmäßig war das schon ganz okay. Dafür, dass es keinen organisierten Support gab, war das schon ganz gut heute, ja.
Aber wenn du das mit dem Bus schon ansprichst, dann können wir das vielleicht auch kurz erzählen. Also es gab Leute, die meinten, Heidenheimer Hurensöhne wären angemessener Gesang für St. Pauli-Fans, und als sie dann darauf hingewiesen wurden, dass das nicht so ist, haben sie dann die Person auch noch mit Fotze betitelt und daraufhin, ja.
Gab es ein, zwei überzeugende Argumente, warum das genau Kacke ist, das haben sie dann auch verstanden und dann war Ruhe.
Und dann war auch gut, genau, ja. Also, aber sowas, ja, erlebt man halt und zeigt halt auch immer, dass auch die Arbeit gegen sämtliche Diskriminierung beim FC St. Pauli immer noch lange nicht zu Ende ist, sondern auch immer noch weiter betrieben werden muss.
Genau, und da ist halt der Punkt, wenn die ganze organisierte Fanszene nicht mitfährt, ist es halt immer schwierig, weil sonst weiß man, okay, man ist mit vielen Leuten und wenn was passiert, dann spricht man das an und so. Und man bewegt sich auch ein bisschen in dieser Wohlfühlbubble, die man dann hat, ne? Und das ist jetzt halt diese Saison natürlich noch nicht so, da noch nicht so viel organisiert passiert und so. Und da fallen, finde ich, solche Sachen nochmal umso krasser auf. Die passieren natürlich wahrscheinlich sonst auch, aber die fallen dir nicht auf, weil du bewegst dich in deine Wohlfühlbubble.
Ja, und stimmungsmäßig, also es waren so ein paar Dinge, wo ich auch dachte, boah, das muss jetzt nicht sein. So, ich weiß nicht, nach 20 Minuten oder so kam irgendwie so ein komisches Osame auf einmal.
Oder auch egal was noch, was auch geschieht, die werden immer bei dir sein, wo ich mir auch denke, ja gut, das ist jetzt, wir liegen gerade mal 0-1 hinten, ja, und so. Also das ist jetzt nicht so, dass wir gerade abgeschossen wurden.
Ja, und umgekehrt, der Song mit dem hier in Heidenheim schenken wir euch einen ein, der kam auch schon, als wir noch 0-1 zurücklagen. Das fand ich sehr optimistisch. Da hätte ich eigentlich eher die Fresse gehalten. Ja. Aber,
oder sie konnten in die Zukunft sehen.
Ja, weiß ich nicht. Aber mag durchaus sein. Aber kommen wir zum Tor. Willst du erzählen?
Ja, ist mir in den letzten Spielen schon aufgefallen, dass der Irvine einen echten, wunderschönen Zauberfuß hat und da echt immer schön, also auch oft schöne Flanken oder so Bälle hinter die Abwehr spielen kann. Da war ich echt letzte Spiele noch dieses Spiel beeindruckt, wie er den Tag auf Burgstaller da überlegt und wie er den nochmal elegant, leicht über den Abwehrspieler oder den Fuß vom Abwehrspieler chippt und den Ball dann da trocken reinhaut. Ich finde, das ist echt schön, wenn man einfach mal einen Stürmer hat, wo man weiß, dass er einfach trifft. Das Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr.
Ja. Erzähl ich gleich.
Mike, wir haben gerade gesagt, es ist schön, wenn man Stürmer hat, wo man einfach das Gefühl hat, dass er einfach, wenn er mal im 16er oder später auch noch weiter wegkommt, ihn reinmacht. Das ist einfach ein schönes Gefühl, oder?
Ja.
Absolut. Aber ich muss auch nochmal, ich habe jetzt den zweiten Halbsatz verpasst, weil ich mit dem Bochum mal kurz reden musste, aber der Pass von Irvine war super. Also das war total super. Und das war Gold wert.
Aber es ist ja irgendwie auch so verrückt, dass wir jetzt da reden, wie wir halt so hier sitzen und über sowas reden. Ne? Ich erinnere mich, ich fand das sehr witzig, als wir gestern bei dem Aschaffenburg-Spiel waren und wir sind aus dem Block raus und da war halt einer vor mir, der die ganze Zeit gesagt hat, ja, wir haben ja auch keinen richtigen Stürmer. Wer soll die Tore denn machen? Und ich dachte mir, okay, das, was er gerade sagt, das fühlt sich irgendwie an wie das, was ich vor einem Jahr gesagt habe. So, ich kann verstehen, welchen Frust er hat, ne? Und umso schöner finde ich es jetzt, dass wir es auch mittlerweile diese Saison geschaffen, auch mal so 100%ige Stürmertore zu machen, ne? Das ist einfach mal so eiskalt vom Tor und die auch wirklich mal zu machen. So, ich finde das wirklich schön. Also
ich habe auch schon in dem Moment, wo er den Ball annimmt und am Verteidiger vorbei ist, habe ich schon gejubelt, weil ich wusste, so frei wie der da steht, macht er ihn rein.
Ja.
Das ist auch nicht gewohnt.
Hast du beim 2-1 gesehen, wer Burgstaller sozusagen auf den Flügel durchgeschickt hat, wer den schönen nächsten Zuckerpass gespielt hat?
Nee, weiß ich gerade nicht.
Okay. Der war auf jeden Fall sehr schön. Ihr habt es bestimmt noch alle vor Augen oder könnt es nochmal nachgucken. Und dann muss ich ja gestehen, dass ich immer sehr oft und viel über Ditgen schimpfe. Das kann ich jetzt mal so offen zugeben. Aber mit seiner Einwechslung, mit dem Tempo, wie er da auf dem ersten Pfosten nach dem Torwart rankommt, nach der Flagge von Burgstaller.
Ja, das macht er stark. Und das ist natürlich auch, ich habe es jetzt auch gerade nochmal in den Highlights bei St. Pauli TV gesehen, du hörst halt im Hintergrund noch den Heidenheimer Stadionsprecher das, den Ausgleich durchsagen und in dem Moment, zack, geht das Ding schon wieder rein. Das war natürlich super krass.
Es war so, dass so viel, also normalerweise würde man sagen Bier duschen, aber heute war es eher Wein duschen. Also ich glaube, ich war selten bei einem Fußballspiel so komplett durchnässt vor Wein und Bier, weil natürlich auch die Leute im Block das gar nicht fassen konnten, was gerade passiert ist innerhalb so kurzer Zeit. Also das war schon wirklich richtig ordentlich. Und ich finde, da gehört auch viel dazu, dass du es halt einfach so abgebrüht hast, auch in so kurzer Zeit das Spiel so drehst.
Ja, ich muss auch, wir haben uns beim AFM-Radio in den drei Toren auch sehr laut geschrien bei den Toren und uns danach auch erstmal 5 Sekunden sehr verwundert angeguckt, was hier überhaupt gerade abgeht und was wir da überhaupt beschreiben. Also es war echt sehr schön. Wir hatten in der Halbzeit, das fand ich auch interessant, haben wir noch spekuliert, ob er irgendwie Chiré wieder einen zurück auf die Zehen zieht, weil das ist ja ganz oft unsere Stärke, dass er angespielt wird und mit 1-2 Bewegungen irgendwie am Verteidiger vorbeikommt, das Spiel vor sich hat. Und das hat viel gefehlt in der ersten Halbzeit. Und hat er dann ja direkt umgestellt, ob das jetzt der Grund war, so sei mal dahingestellt. Ich glaube, Schulz meinte, es war nicht so auf der Pressekonferenz, aber was man da erzählt, behaupte ich mal selten die letzten Details oder auch immer die endgültige Wahrheit.
Ich fand's so krass bei dem 3-1, dass du ja siehst, das war von rechts außen gespielt, das sollte eigentlich in eine Flanke, glaube ich, werden und die wird so ein bisschen abgeblockt. Und dann schießt Burgstaller mit dem Außenriss aus 20 Metern das Ding in den Winkel, wo du genau siehst, ja, der geht jetzt rein, weil wir Tabellenführer sind.
Der Gästeblock, weil habt ihr den Ball genau im Winkel fliegen sehen? Wir haben es genau von der anderen Seite, also sozusagen von hinten, genau. Man konnte schon ein paar Millisekunden vor das Schreien anfangen, weil man genau gesehen hat, der wird sich da jetzt genau reinsenken. Und das war einfach nur pure Ekstase danach bei mir.
Ja, und dann, dass Dittgen noch das zweite Tor macht, also es war ja, das gehört ja im Endeffekt Chiré, wobei Chiré ja auch nur eigentlich den Vorteil hat, dass er halt da frei durchlaufen kann. Ja. Wo Dittgen, glaube ich, das Kopfballduell kann man es nicht nennen, weil der Heidenheimer kommt nicht ran an den Kopfball, aber dadurch, dass Dittgen da ist, springt er halt unter durch. Und dann gibt er den halt nett wieder zurück. Ja. Ich habe ganz kurz gedacht, oh Gott, hoffentlich kein Abseits.
Von meiner Perspektive war es auch noch relativ knapp aus mit der einen Grätsche, weil es irgendwie so aussah, als Dittgen den Ball noch ganz gemütlich annimmt und reicht.
Boah, das hat er schon, glaube ich,
sehr kontrolliert.
Ich glaube, das Abseits war knapper. Ja, und dann, gut, kriegen wir noch einen rein, wo, glaube ich, wieder Paccarada nicht so richtig gut aussieht.
Ja, mit Cias auch wieder ein bisschen Ball vertändelt. Cias war nicht da, es war Benatelli und Paccarada. Cias hat sich dann auch wirklich doll aufgeregt, dass sie noch ein Tor kassiert haben. Auch zu Recht, weil, also, wir haben ganz oft gesagt, weniger Gegentore passieren und wenn man dann halt sich noch einen unnötigen sparen kann, dann spart man sich das halt lieber. Ich hatte noch mal kurz Angst, wo Kleindienst reinkam, der saß ja auch überraschend auf der Bank, wo er dann nach handgestoppten 7 Sekunden, Millimeter am rechten Pfosten vorbeiköpft. Ja. Da hatte ich noch mal kurz Schiss. Moin.
Ach, das schneiden wir da heraus, genau.
Ja, das schneiden wir raus.
Ja, wir nehmen gerade Radio auf. Nichts. Es sind ganz prominente Spiele. Nein, natürlich nicht. Und es ist ja auch ihr gutes Recht, das hier auch abzufragen. Moment.
Also ich hoffe mal, weil die anderen zwei aus meiner Reisegruppe sitzen weiter hinten, aber das hingeht bestimmt hin. Ach, bei Ihnen aber auch schon.
Ja.
Haben wir bei alle schon. Ich habe gedacht, die wären neu. Mensch, alle. Ja, stimmt, die hatten wir schon. Ja. Gute Partner, ne?
Danke.
Nochmal,
so, das schneiden wir natürlich nicht raus, das müsst ihr euch alles
anhören. Wenn ich euch zu viel drum rumschwafel, müsst ihr das sagen, ne? Weil ich
jetzt muss
ich
ja doch schneiden.
Ja, jetzt musst du schneiden. Tut mir leid.
Ich habe vor dem Spiel habe ich da auch ein, zwei Sachen nicht rausgeschnitten, weil es lustig war.
Das lassen wir alles drin.
Okay, wir klatschen jetzt einmal.
Als Zeichen dafür, dass wir es drin lassen, war das
nicht Klatschen. Nee, das Klatschen ist, du musst rausschneiden bis zu diesem Ton.
So, das war die Schaffnerin, schauen wir mal. Und dann kriegst du halt auch noch einen rein, was ärgerlich ist, aber ganz ehrlich, wir reden hier über 4-2 in Heidenheim, darüber, dass wir noch ein ärgerliches Ding kassieren. Das wäre die letzten 20 Jahre gar nicht möglich gewesen.
Ja, allein schon, dass wir hier gewonnen haben. Also es ist wirklich, ich komme halt gar nicht klar auf dieses Gefühl, dass wir plötzlich so Sachen gewinnen und dass wir unsere Tabellenführung ausgebaut haben. Das ist einfach so ein Gefühl, das ist so, ich komme darauf gar nicht klar. Also das ist so ungewohnt. Normalerweise haben wir in Heidenheim immer auf die Fresse bekommen und es hat immer keinen Spaß gemacht. Und es hat sich nie gelohnt, dass du so lange auswärts gefahren bist. Und Heidenheim ist nun wirklich eine der Touren, die am wenigsten Spaß macht. So, und ich komme darauf überhaupt nicht klar. Von daher war das wirklich richtig schön, dass wir es auch mal geschafft haben, auch vor Fans und so. Und vor allem auch das Spiel so zu drehen, weil wie ich am Anfang schon sagte, in den ersten 30 Minuten sah es halt überhaupt nicht danach aus, dass wir hier irgendwas reißen. Ich dachte mir, okay, wenn wir unentschieden hier rausgehen, ist es okay. Aber dass wir das dann so drehen, das ist wirklich gut.
Ich muss auch gestehen, ich hatte am Anfang vom AFM-Radio auch ganz dick mit dem ganzen Spitzenreiter Liga-Primus aufgetragen. Da habe ich in der Halbzeit noch schon gesagt, ja, ich nehme das auf meine Kappe. Wird immer bestraft, wenn man so ist, aber...
Ja, irgendwie werden wir das diese Saison nicht. Alle reden über Tabellenführung und Aufstieg und so, aber wir werden bisher nicht bestraft. Das ist noch so ein Punkt, der mir Angst macht.
Aber ihr kriegt doch beim AFM-Radio immer so eine dicke DFL-Pressemappe, oder? Mit Statistiken und so?
27 Seiten gab es diesmal.
Wann haben wir denn zuletzt den Rückstand auswärts gedreht?
Ich glaube, das musst du Tim fragen. Ich hatte mir auch ein paar gute Statistiken rausgesucht. Die hatte ich auch vor dem Spiel angesprochen. Also eine der besten finde ich jetzt vor allen Dingen auch nach dem Spiel. Heidenheim hat immer noch kein Tor in der ersten Halbzeit kassiert.
Okay.
Bringt den halt leider dann unterm Strich nicht so viel, wenn man 4-2 verliert.
Das stimmt.
Und
für mich auch 5-2, weil das eine Tor, was Außennetz war, habe ich auch gefeiert wie das fünfte Tor.
Mehrere Leute in Gästen locker haben das getan, weil das schwer zu sehen war.
Ich hatte danach auch keinen Wein mehr. Also.
Und ich glaube, wir haben einen mit den ersten beiden Toren rangebrochen, weil wir hatten bis jetzt alle Tore über die linke Seite oder über die Mitte erzielt. Und mit dem Ding vom Burgstaller, was er auf Dittgen reinlegt, es fällt mir jetzt zumindest spontan eins ein, was denn unser erstes Tor dieser Saison über die rechte Seite entstanden ist. Das ist ja noch der nächste Bann gebrochen,
das kann dass sein,
es ja. Noch viel besser läuft jetzt.
Noch besser kann es ja gar nicht laufen. Aber natürlich kommt als nächstes Hansa Rostock. Und auch ein Zitat aus der Halbzeit. Ja, vielleicht ist so ein Dämpfer vor dem Rostock-Spiel ja auch ganz gut.
Ja.
So, den haben wir jetzt nicht gekriegt. Mal schauen, wie es wird.
Ja, wenn man denn mal Rostock aus... Einfach mal, also nicht als Rostock sieht, sondern sieht, dass wir zu Hause gegen einen Aufsteiger spielen, dann ist es halt nochmal ein anderes Thema.
Eigentlich sollte es halt eindeutig sein, ne? Zu Hause ungeschlagen, wir erster, Rostock ist gerade 14., 15. irgendwas die Region. Also eigentlich, wenn man es mal rein, ne, die emotionale Basis rausnimmt, soll es eigentlich ein eindeutiges Ding sein.
Das müssen wir jetzt aber korrigieren und rausschneiden, weil das, sonst geht das ja total nach hinten los. Also ich kündige hier schon mal an, dass auf jeden Fall John Verhoeven das 1-0 für Hansa erzielt. So.
Ja, und dann drehen wir das wieder. Haben wir ja heute schon so
perfekt. Jetzt hast du es wieder
gehabt. Weißt du irgendwie, wie das mit den Fans oder Ultras von Rostock aussieht? Weißt du, ob die kommen wollen? Gibt es da schon irgendwelche?
Die kommen nicht.
Die kommen gar nicht.
Nein, die kommen nicht. Also der Punkt ist,
die kommen nicht ins Stadion.
Sie gehen nicht ins Stadion. Es ist natürlich damit zu rechnen, dass sie da sind.
Okay.
Also natürlich werden sie nach Hamburg fahren.
Ja.
So, aber sie gehen nicht ins Stadion.
Aus den gleichen Gründen wie Dresden, oder?
Ja, irgendwas Verschwurbeltes.
Ja, das war sehr verschwurbelt, das stimmt. So nach dem Motto, ich glaube, es gab auch so Begründungen in die Richtung, ja, mach doch einfach mal 3G, weil das bringt doch gar nichts, wir fahren doch eh nach Hamburg, oder sind wir ja eh alle da, dann könnt ihr uns ja auch reinlassen. Also irgendwie komische Begründung. Aber ja, die werden nicht ins Stadion kommen, aber sie werden auf jeden Fall da sein.
Aber was mich, ich musste mal eine Sache bei Heidenheim loslassen, also ich finde es ja immer schwierig, wenn Stadionsprecher so ein Bitte-Danke-Quatsch machen.
Oh ja.
Aber wenn man dann zu Hause das 2-4 erzielt, kurz vor Schluss, und dann noch sagt, Heidenheim 2, St. Pauli 0, dann ist das schon hart an der Grenze.
Das ist richtig unangenehm, da stimme ich dir zu. Ich kann das auch gar nicht leiden. Das ist...
Ja, ich muss auch immer zugeben, dass ich bei uns am Millantor echt glücklich bin, dass wir da auch keinen Marktschreier oder wie bei RB Leipzig da so ein seiner roten Jacke so einen Showmaster haben, der mit 5000 Dezibel die ganze Arena zusammenschreit. So, das hat mir auch einmal, das war ein Pokalspiel, haben wir 3-2 noch länger verloren, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war Wiesbaden und das war...
Ja, das war schlimm. Oh, das war sogar eine Frau, oder?
Das war eine Frau und dann durch...
Und trotzdem so schlecht.
Ja, und dann malle Musik noch durchgehen, 10 Minuten bis zum Anpfiff und...
Ja, deswegen finde ich es auch sehr angenehm, dass halt auch bei uns immer wieder auch reflektiert wird, so, was machst du im Stadion und so, ne? Also klar, die Spielernamen mitbrüllen, alles gut so, aber selbst darüber redet man immer wieder, dass es dann immer wieder Gespräche gibt, so, was geht von den StadionsprecherInnen aus und ab wann ist es zu viel? Weil, wie du schon sagtest, so Marktschreierpotenzial, also das geht halt auch komplett an diesem Ganzen vorbei, wie einfach sehr viele halt auch ihre Fankultur definieren, ne? Und das ist halt auch einfach, ich kann das nachempfinden, das ist halt auch einfach unangenehm. Ich empfinde es halt auch als unangenehm, wenn der Stadionsprecher oder die Stadionsprecherin mich dazu animiert ist, irgendwas mitzubrüllen. Also.
Mir fällt jetzt gerade noch ein, dass wir ja eigentlich immer noch einen Werbeblock einfügen. Ich überlege jetzt noch, ob ich den nochmal nachzeichne und vorschneide, aber wir können es auch eigentlich hier nochmal jetzt machen.
Ich finde, wir sollten einen Werbeblock machen für Schwuppdiwupp-Taxi aus Aalen. Ach nee, nicht Aalen. Wie hieß der Ort, wo wir von Ulm, Giering? Okay, ein Werbeblock für Schwuppdiwupp-Taxi aus Giering.
Ja, aber vielleicht machen wir noch einen echten Werbeblock. Ja. Bobby, möchtest du das machen?
Ja, wir können es ja zusammen machen. Ich fange auf jeden Fall an.
Okay.
Also unser Partner ist ja inzwischen bekannt, die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Normal sitze ich ja immer gerne bei mir zu Hause und trinke auch noch ein letztes Exemplar von. Gibt es leider vielleicht noch nicht im ICE Bordbistro, aber vielleicht...
Ja, auf die Hausmarke des ICE Bordbistros haben wir verzichtet und stattdessen einen anderen Softgetränkeanbieter unserer Wahl gewählt. Aber ansonsten, Kervida kriegt ihr bei Edeka bei vielen Märkten in Hamburg. Und ich denke, das reicht auch schon fast als Werbung.
Ja, dann, oder falls ihr nochmal im Internet das Angebot gucken wollt, ist auch, glaube ich, verlinkt. Internetseite ist
www.kervida.bier mit B-E-E-R.
Ja. Und wie immer, ihr verantwortungsvoll genießt.
Ja.
Werbeblock Ende.
Und ich muss dazu nochmal erwähnen, dass ich es sehr schade finde. Ich bin jetzt quasi schon zum zweiten Mal im Millerton und zum zweiten Mal habe ich keinen Kuchen bekommen.
Grüße an Emmas Konditorei an der Stelle, genau.
Genau. Ja. Also das ist immer, wenn ihr erzählt, was ihr gerade für Kuchen da habt, dann läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Deswegen, vielleicht alle guten Dinge sind drei. Vielleicht beim nächsten Mal gibt es dann vielleicht auch Kuchen.
Das muss ich in Mikes Hände geben, das liegt nicht an meiner
Hand. Ja. Haben wir es?
Ich glaube, wir haben es.
Dann, nächstes Spiel macht Yannick, glaube ich, mit Uwe,
ja,
alias Hanseator. Freue mich auch schon sehr drauf.
Ja, ich bin sehr gespannt, Freunde. Da werden die auch das, was wir gerade einmal angerissen haben, ja sicherlich nochmal ausführlich oder ins Detail besprechen. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt.
Aber
ich glaube, das sind ganz gute Schlussworte.
Bis dann.
Bis dann. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.